Vor wenigen Jahren gehörte sie zu den angesehenen Ärztinnen Deutschlands. Heute lebt sie mehr als 9000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, im Exil. Was ist geschehen? Die Corona-Jahre haben Deutschland verändert. Sie haben Familien entzweit, Freundschaften zerstört. Und sie haben auch Mediziner vor Entscheidungen gestellt, die ihr weiteres Leben prägen sollten. Viele Ärzte berichten, dass sie wegen ihrer damaligen Haltung erhebliche Konsequenzen tragen mussten. Von berufsrechtlichen Verfahren über Geldstrafen bis hin zum Verlust ihrer Approbation oder strafrechtlichen Auseinandersetzungen. Stellenweise sogar mit Gefängnisstrafen. Auf eins hat einigen von Ihnen bereits vor 2 Jahren mit der Dokumentation Corona-Helden – Wir vergessen euch nie – gejagt, gehetzt, geächtet – eine Stimme gegeben. Eine dieser Ärztinnen ist Dr. Carola Javid-Kistel. Heute lebt sie an der Riviera Maya in Mexiko. Weit entfernt von Deutschland. Weit entfernt von ihrer früheren Praxis. Doch ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. 5 Jahre später fragen wir erneut nach. Wie lebt eine Ärztin, die ihre Heimat verlassen hat? Welche Spuren haben diese Jahre hinterlassen? Gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr? Und welche Lehren zieht sie aus einer Zeit, die Deutschland bis heute beschäftigt? Dies ist die Geschichte einer Ärztin, einer Frau und eines Lebens, das sich für immer verändert hat. Vor rund 2 Jahren haben wir Ihnen mit unserer Dokumentation Corona-Helden, wir vergessen euch nicht, Menschen vorgestellt, die nach eigener Darstellung während der Corona-Pandemie erhebliche persönliche und berufliche Konsequenzen erlebt haben. Eine der bekanntesten Stimmen dieser Dokumentation war Dr. Carola Javid-Kistel. Die Ärztin lebt inzwischen im Exil in Mexiko. Wie blickt sie heute auf diese Jahre zurück? Wie sieht ihr neues Leben aus? Und welche Hoffnungen verbindet sie mit der Zukunft? Genau darüber sprechen wir heute. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Carola Javid-Kistel. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Vielen lieben Dank für die Einladung und ganz liebe Grüße aus Mexiko.
Ja, sehr gerne. Auch in Mexiko ist natürlich jetzt das Thermometer relativ weit oben auf der Skala. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Und es ist die Luftfeuchtigkeit, glaube ich, ne, die auch da ziemlich anstrengend sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es so, dass durch diese Wettermanipulation, wir haben ja sehr viele Haarwolken in letzter Zeit und auch ab und zu mal Chemtrails, weil das Geoengineering hier auch 2 Jahre lang verboten war, aber jetzt unter Claudia Scheinbaum und der neuen Präsidentin erlaubt ist. Und das merkt man dann schon, ne, dass sich hier Wetterphänomene abspielen, die nicht ganz natürlich sind.
Frau Javid-Kistel, wenn Sie jetzt heute morgens auf Ihrer Terrasse in Mexiko sitzen und auf das Meer blicken, was geht denn Ihnen da als erstes so durch den Kopf?
Ja, zum einen habe ich gar kein Haus mit Terrasse, wo ich aufs Meer blicken kann. Das Meer ist hier ungefähr 800 Meter entfernt. Mhm. Ich habe hier in der Nähe, das ist also im Prinzip ein gated community hier, also überwachte Community, wo ich auch einen Pool dann habe, eine Gemeinschaft. Aber wenn ich da so sitze und nachdenke, dann geht mir natürlich durch den Kopf, dass ich schon ganz gern mal wieder in Deutschland wäre oder Deutschland besuchen würde. Oder mir geht auch durch den Kopf, was ich alles in Deutschland verloren habe in den letzten Jahren. Und ja, das ist natürlich auch sehr schmerzlich zum Teil, ne? Auch wenn das Wetter oft hier schön ist und wir haben viel Sonne und wir haben das Meer und können hier baden gehen und so, aber da ist schon sehr viel Wehmut dabei.
Das kann ich mir vorstellen. Wann waren Sie denn das letzte Mal in Deutschland, in der Heimat?
Ja, 2023 bin ich ja in Zürich festgenommen worden auf dem Flughafen und wurde dann ja eingesperrt, 12 Tage. Das war am 1.12.2023, war dann 12 Tage in Haft, habe dann 3 Monate quasi fast gewartet auf meinen Prozess. Bin im Februar 2024 verurteilt worden, habe dann noch gewartet, bis meine Mutter ihren 80. Geburtstag gefeiert hatte, Ende Februar. Und da bin ich Ende Februar 20, 2024 wieder ausgereist. Ne? Und seitdem bin ich auch ununterbrochen hier, weil ich mich gar nicht zurücktraue und gar nicht zurückwage, weil ich ja auf Bewährung verurteilt wurde und diese 3 Jahre Bewährungszeit noch nicht zu Ende sind. Und weil ich denke, innerhalb der Bewährungszeit können sie mir immer wieder versuchen, irgendetwas, können sie mich wieder einsperren. Insbesondere wegen, was weiß ich, Volksverhetzung oder irgendwas. Das geht ja heutzutage schnell, dass man wegen Volksverhetzung vor Gericht steht und eingesperrt wird.
Ja, das ist quasi
selbst, wenn man
schon
nur kritische Meinungen
neu in Mode gekommen jetzt hier in unseren Regionen. Ja, wenn man seine kritische Meinung öffentlich äußert, dann wird man entsprechend diffamiert. Wir merken es ja hier bei Auf1 auch, bei uns jetzt aktuell wieder. Trotz alledem, was bedeutet denn Heimat für Sie, Frau Javid-Gistil?
Ja, Heimat ist das, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja schon einmal sozusagen geflohen aus der DDR. Das war ja dann auch schon mal erstmal damals 23 Jahre meine Heimat. Dann habe ich mir was Neues aufgebaut, habe Familie gehabt, habe 3 Kinder großgezogen, habe mittlerweile jetzt auch 4 Enkelkinder, habe ein schönes Familienzusammenhalt gehabt eigentlich damals. Und ja, fühle mich natürlich Deutschland verbunden, ne? Kulturell, Geschichte, Kunst, alles das, was mich natürlich auch an Deutschland bindet oder gebunden hat, das ist nach wie vor da. Ne? Und das ist auch sehr schmerzlich, dass man das jetzt quasi dann im Moment nicht mehr hat. Ne? Das ist, und das schon so lange jetzt, ne? Also jetzt insgesamt ja schon 5, 6 Jahre der Verfolgung und Diskriminierung. Und das ist eine sehr lange Zeit. Ne? Und ich denke, wenn ich mal irgendwann ohne Probleme und ohne Angst nach Deutschland zurückkehren kann, und wenn es nur zu Besuch ist, ja, weil mein Lebensmittelpunkt mittlerweile dann auch hier ist, aber wenn ich das realisieren kann und da auch weiterhin für die Menschen da sein kann, immer mal wochenweise oder monateweise, ich bin jetzt mittlerweile 60 und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass man vielleicht auch mal ein bisschen hin und her pendeln könnte, ja, damit man dann den Kontakt zu seiner Familie und zu seinen ehemaligen Patienten und zu Freunden und Verwandten nämlich verliert. Das wäre schon ganz gut.
Absolut.
Aber das ist noch in weiter Ferne, glaube ich. Ja, es werden ja immer noch Ärzte verfolgt. Ne? Wir sind ja diese Mutärzte. Wir nennen uns inzwischen ja Mutärzte, haben ja auch eigene Telegram-Kanäle und YouTube und auch bei Facebook und TikTok sind wir überall präsent. Und wir halten da schon sehr, sehr zusammen und sorgen dafür oder hoffentlich können wir das auch realisieren, dass wir irgendwann rehabilitiert werden und entschädigt werden. Da möchte ich mit dabei sein.
Das gibt Ihnen sicherlich auch entsprechende Kraft und die Sie ja auch brauchen, ja, wenn Sie wissen, Sie stehen nicht alleine im Regen, ja, und wissen eben, da gibt's doch auch viele andere, die ja etwas Ähnliches erleben und auch Deutschland verlassen mussten, weil sie da verfolgt werden. Wie ist das für Sie jetzt, den Kontakt zur Familie zu halten? Sie sagten ja gerade, es gibt Kinder, Enkelkinder mittlerweile. Trifft man sich dann auch mal in Mexiko? Kommen Sie sie regelmäßig besuchen? Ist das möglich? Oder trifft man sich vielleicht auch in anderen Ländern?
Ja, es ist schwierig. Es ist zum einen schwierig, weil der Weg sehr weit ist und die Tickets natürlich entsprechend teuer sind. Also meine Tochter zum Beispiel, das wären dann immer 6 Leute, die kommen müssten. Die waren letztes Jahr mal 10 Wochen hier mit 6 Leuten, also mit meinen 4 Enkelkindern dann auch und mit dem Schwiegersohn. Das war sehr, sehr schön. Dieses Jahr war meine Tochter auch da über meinen 60. Geburtstag. Meine Schwester war schon das 7. Mal inzwischen hier. Meine Tochter war diesmal nur mit 2 Kindern da, weil nur die Hälfte der Familie sich das quasi dann auch leisten konnte, zu fliegen. Und ja, es ist schwierig. Und meine Söhne waren leider noch gar nicht da. Die habe ich dann 2024 das letzte Mal gesehen auf der Feier zum 80. Geburtstag meiner Mutter. Ja, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Sehr gute Freunde waren jetzt hier auch zu meinem Geburtstag. Also es gibt schon Kontakt, auch über WhatsApp, über Telegram, über wie auch immer. Das ist kein Problem, aber es ist nicht mehr so nah wie früher und ich bin ein sehr großer Familienmensch. Also für mich war Familie alles. Es gibt ja Leute, die gehen nicht gern zu Familien feiern oder treffen sie nicht gern mit Familie, aber für mich war es wichtig.
Das glaube ich Ihnen, ja, und unsere Zuschauer sind da sicherlich auch völlig bei Ihnen, was es bedeutet, wenn man eben über den wichtigsten Teil, den man hat im Leben, seine Familie, nur Kontakt halten kann über eben unsere technischen Kanäle, WhatsApp, Zoom und Telegram, aber diese Menschen nicht selber persönlich in den Arm nehmen kann, ja, auch über einen längeren Zeitraum. Das haben wir ja auch zur Corona-Zeit schon erlebt, wo eben Angehörige in Krankenhäusern in Quarantäne gesteckt wurden und ja, die nahestehenden Menschen überhaupt gar keinen Zugang mehr haben durften, ja, zu ihren Familienmitgliedern. Wenn Ihnen vor 6 Jahren jemand gesagt hätte, dass Sie einmal im Exil leben würden, was hätten Sie demjenigen gesagt?
Ich hätte gesagt, das gibt es nicht in Deutschland oder das gibt es nicht, dass man ins Exil getrieben wird und wir haben doch Meinungsfreiheit und so. Ich bin ja damals aus der DDR geflohen, weil wir keine Meinungsfreiheit und keine Reisefreiheit und nichts hatten und auf einmal wurden uns in der Corona-Zeit quasi alle Menschenrechte irgendwie oder viele Menschenrechte aberkannt. Ne? Selbst das Recht, Kranke oder Sterbende im Krankenhaus zu besuchen oder das Recht der Kinder frei auf dem Spielplatz zu spielen oder frei zu atmen in der Schule oder das war doch alles nur noch irrsinnig und also innerhalb der Corona-Zeit habe ich das dann natürlich immer mehr für mich auch realisiert, dass es eventuell notwendig sein wird, gerade weil wir Ärzte dann so erbarmungslos verfolgt wurden und weil man uns einen nach dem anderen so abgeschlachtet hat. Anders kann man es nicht nennen. Es sind mehr als 1000 Ärzte verurteilt worden und das sind mittlerweile auch 8 Ärzte, die das nicht überlebt haben, die gestorben sind. Es gibt Ärzte, die noch im Exil sind, wie Bodo Schiffmann auch oder ein Arzt in Paraguay, der Dr. Gerhard Holz, der da auch festgesetzt wurde. Dr. Per Eifler, der in Tansania ist. Ja, ich bin in Mexiko. Es gibt einige, die noch auf der Flucht sind, die sich verstecken müssen, ne, weil ihnen Prozesse drohen und auch Inhaftierungen drohen. Und die dann gesagt haben, wir tauchen lieber unter. Zu denen habe ich auch zum Teil Kontakt. Und das ist schon sehr, sehr schwer, weil wir sind ja im Prinzip, wir stehen alle nur vor Gericht wegen nicht unterlassen eine Hilfeleistung. Ja. Also wir haben Hilfe geleistet, wir haben uns für Patienten aufgeopfert oder Patienten geschützt und behütet in den Zeiten, wo sie dann im Prinzip, wo ihnen Menschenrechte oder Persönlichkeitsrechte aberkannt wurden. Ne. Und dann haben wir versucht, ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen irgendwie zu erhalten mit diesen Attesten auch. Und dafür sind wir erbarmungslos verfolgt und gejagt und an den Pranger gestellt worden. Das ist wirklich eigentlich das Schlimmste, was so passieren konnte, weil wir das nicht erwartet hatten. Es gesetzlich versprochene Therapiefreiheit. Aber diese Therapiefreiheit, die jetzt auch der Robert F. Kennedy Jr. da wieder eingefordert hat mit dem Brief an die Nina Wagen, an die Gesundheitsministerin, die gibt's einfach per se nicht mehr. Ne? In der Zeit, als wir uns eingesetzt haben für die Patienten, war das dann auf einmal war das kriminell, was wir getan haben. Ja? Und das kann einfach nicht sein und das darf auch nicht so stehen bleiben, weil, wie gesagt, es gibt immer noch Ärzte, die vor Gericht stehen, jetzt gerade erst wieder der Dr. Thomas Köthen mit 73 Jahren, ein anthroposophischer Arzt in Süddeutschland, auch sehr, sehr klug, sehr aufrichtig, sehr empathisch und da werden Patienten vor Gericht gezerrt, es wird die ärztliche Schweigepflicht ausgehoben, es gibt keinen Datenschutz mehr, es wird alles aufgehoben, was im Prinzip mal das Arzt-Patienten-Verhältnis ausgemacht hat. Und die Leute müssen sich da öffentlich äußern und werden auseinandergenommen von Richtern, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die aber obrigkeitshörig sind und weisungsgebunden agieren auch und dann auch diese Urteile sprechen. Und es ist kaum mit anzusehen. Also vor allen Dingen so lange nach einer Zeit, wo wir wirklich jetzt alles wissen über diese Robert Koch Protokolle über die freigelegten Files und die Epstein-Files, die Pfizer-Files, alles Mögliche, die Sachen vom Statistischen Bundesamt, die der Professor Dr. Stefan Homburg so ausgezeichnet immer wieder auch aufrollt und der schon bei unserer ersten Demo damals in Hannover auch dabei war am Maschsee, den ich sehr gut kenne auch und gegen jegliche Vernunft und gegen jegliches Wissen fällt man immer noch solche Urteile. Und das ist erschreckend, weil man es so mundtot machen will und auch dafür sorgen will, dass Ärzte nie wieder sich schützend vor ihre Patienten stellen. Also man will Exempel statuieren und man zieht das gnadenlos durch, auch über die letzten Jahre noch. Und das ist für mich das wirklich Erschreckende, dass man nicht aufhört.
Da sind sicherlich all unsere Zuschauer voll und ganz bei Ihnen, liebe Frau Dr. Javed-Kistel. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir heute jetzt nach ein paar Jahren wieder hier bei Auf 1 mit Ihnen darüber sprechen. Weil wir lassen uns nicht mundtot machen, ja. Und wir legen die Tatsachen auf den Tisch. Auch nach dieser Corona-Zeit. Denn es ist immer noch so aktuell, wie nie dieses ganze Thema. Ja, viele Zuschauer kennen sie ja aus unserer Auf1-Dokumentation Corona-Helden, wir vergessen euch nicht. Damals schilderten sie ihre persönlichen Erfahrungen während der Corona-Zeit und die Folgen für ihr Berufsleben. Heute, einige Jahre später, möchten sie wissen, was ist seitdem passiert? So, und jetzt haben sie es gerade geschildert, es ist nichts passiert. Sie sitzen im Exil, fernab von ihren liebsten Familienmitgliedern und wissen gar nicht, was die Zukunft jetzt bringt. Ja, wie sich das ganze Blatt vielleicht doch mal wendet. Die Hoffnung ist ja sicherlich da. Bloß wann wird das passieren? In 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Wir wissen es nicht. Und genau das ist der wichtigste Punkt, warum wir hier mit Ihnen weiter in Kontakt bleiben möchten und auch mit vielen anderen, die ebenfalls genauso betroffen sind. Welcher Moment hat denn Ihr Leben endgültig verändert? Wann kam dieser Point of Return?
Das war damals nach der dritten Hausdurchsuchung oder Praxisdurchsuchung, die ich hatte im Februar 2022, wo ich gesagt habe, ja, beim nächsten Mal nehmen Sie dich selbst mit. Da nehmen Sie nicht nur Akten mit oder EDV oder irgendwas, sondern da nehmen Sie dich selbst mit. Und dann hat mir ja ein befreundeter Rechtsanwalt auch geraten, Carola, nimm dich das letzte Flugzeug aus Deutschland, nimm das vorletzte, bring dich erstmal in Sicherheit, komm erstmal wieder zu dir, atme erstmal durch und überleg, was du dann machst. Weil ich hatte dann wirklich Angst, Panikattacken, habe mich überall in zu Hause eingeschlossen und in der Praxis eingeschlossen, habe nur noch ausgewählte Leute zu mir gelassen. Und das war der Punkt, wo ich gesehen habe, es war keine gezielte Auswanderung oder kein gezieltes Gehen ins Exil, sondern ich musste erstmal raus und habe dann aber, als ich hier war in Mexiko und aufatmen konnte, weil ich dann erstmal weit weg war, realisiert, ich kann gar nicht zurück. Also die werden mich immer weiter jagen, weil ich ja auch sehr präsent war auf den Demos und sehr viel gesprochen habe von Anfang an. Und ich habe ja dann auch immer diese Akten meiner Patienten gesehen, wo so 2, 3 Seiten zu den angeblichen Vergehen meiner Patienten waren, dass sie ein unrichtiges Gesundheitszeugnis wohl genutzt hätten. Aber meine Akte dazu war viel, viel dicker und es war wirklich jedes Wort dokumentiert, was ich auf irgendeiner Demo mal gesprochen habe, mit Zeitangaben, mit Minuten, Sekunden. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, die wissen alles über dich, die haben dich im Visier, die sperren dich ein und ich komme aus der ehemaligen DDR und ich weiß, wie da Leute auch leicht in Stasi-Gefängnissen verschwunden sind. Und das war für mich irgendwie so eine Situation, wo ich gesagt habe, das passiert hier gerade vielleicht ganz ähnlich. Und das war erschreckend und da konnte ich einfach auch, da musste ich erst mal raus. Ne? Mhm.
Wann war der Zeitpunkt, wo Ihnen klar wurde, jetzt gibt's kein Zurück mehr?
Kein Zurück aus Mexiko oder kein Zurück?
Zurück nach Deutschland. Also, ja,
nach Deutschland, also ja, weil ich ja dann gemerkt habe, dass sie mich immer erbarmungsloser verfolgen, dann wurden ja die Gerichtstermine festgelegt und alles Mögliche und ich habe gedacht, nee, dann habe ich nur noch Albträume gehabt, dass sie mich irgendwo aufgreifen, dass sie mich fangen, dass ich irgendwie doch in Deutschland wäre. Und also das war wirklich, das war erdrückend und erschreckend. Da habe ich gesagt, nee, ich muss hier in Freiheit bleiben. Also Freiheit ist mir so wichtig. Sonst wäre ich ja auch damals 1989, im September 89 vor der Maueröffnung, nicht mit meiner damaligen Familie aus der DDR mit einem kleinen Grüntrabi über Ungarn entfleucht. Also ja. Das war für mich, also eingesperrt zu sein, ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Also nicht nur wegen Platzangst oder so, sondern einfach das Gefühl, ich bin nicht mehr Herr meiner oder ich kann meine Lage nicht mehr kontrollieren oder ich bin von anderen Menschen abhängig. Also auch im Gefängnis diese 12 Tage, das war der Horror. Da wird einem ja vorgeschrieben, wann man essen, trinken, duschen, rausgehen kann und alles auf engstem Raum. Also man, das ist einfach nur gruselig. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie Heinrich Habich und Bianca Witschel das so lange ausgehalten haben. Oder Bianca Witschel, die es immer noch aushält, die wird ja erst am 26.07. jetzt entlassen, um dann wieder vor Gericht zu stehen für den nächsten Prozess. Also das sind für mich, das sind Märtyrer, die das so durchgestanden haben. Aber ich bin keine Märtyrerin. Ich hänge viel zu sehr an dem Leben und ich bin viel zu lebenslustig, als dass ich mir mein Leben so wegnehmen lasse, weil ich es auch nicht verdient habe. Keiner von uns hat es verdient. Wir haben uns ja nicht schuldig gemacht und keiner von uns hat irgendwas verbrochen. Wir haben uns nur schützend vor unsere Patienten gestellt und keiner unserer Patienten ist geschädigt worden. Es gibt keine Geschädigten, die irgendwie vor Gericht aussagen gegen uns. Ne? Das sind ja alles politische Prozesse, die da geführt werden und dagegen müssen wir vorgehen. Und wie gesagt, diese ganzen Corona-Symposien und Enquete-Kommissionen, die es jetzt gibt, die meistens von der AfD halt initiiert werden, man sieht ja, wie das alles so ins Leere läuft und wie dann auch so da abgewunken wird, aber es ist doch alles längst vorbei. Aber es ist ja nicht vorbei, es ist ja nur alles im Rahmen dieser Agenda 2030, Great Reset, neue Weltordnung zu sehen. Ne? Es war ja nur ein Teil davon und es wird ja nach und nach immer mehr davon realisiert und ne, in Richtung ne, Klimahysterie, Klima-Lockdowns, Krieg, Bürgerkrieg, digitales Gefängnis und so weiter. Das geht ja immer weiter voran und deshalb müssen wir ja auch weiter aufklären, denn gerade unseren Patienten werden ja auch immer mehr Rechte genommen. Ne? Das sind ja alles gläserne Patienten. Jetzt werden die ganzen Daten in irgendwelchen Clouds gespeichert. Da kann auch jeder irgendwo ran. Die Leute sind erpressbar. Ich weiß nicht, ob sich das die Richter zum Beispiel gar nicht vorstellen können, wenn man dann so diese ganze Krankengeschichte offenlegt dort in der, also vor allen Menschen, wie entwürdigend das ist und wie demütigend auch für Patienten und für Ärzte und wie sie sich dann anmaßen, da irgendwie den Gerichtssaal zum Behandlungszimmer zu machen und zu sagen, aber das hat jetzt nicht ausgereicht, was der Arzt gemacht hat oder die Diagnose war nicht ausreichend. Das ist doch unfassbar. Also der Walter Weber hat es vor kurzem in einem unserer Treffen auf den Punkt gebracht, der sagt, ich weiß manchmal nicht, wenn ich in solchen Prozessen sitze, jetzt bei Marc Fittig auch wieder in Hamburg, der auch zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder schreien soll, weil das ist so absurd, was da abläuft. Ja, es ist alles ausgehebelt, was uns irgendwie ausmacht. Ne? Das steht ja in dem Genfer Gelöbnis auch drin. Ich habe es gerade vor mir zu liegen. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Ja, und das genau wurde ja von uns gefordert, dass wir unser Wissen quasi gegen unsere Patienten richten und unsere Expertise dagegen richten. Und das ging einfach nicht. Das ging nicht vom Gefühl her und von dem Wissen, was wir hatten, schon gar nicht. Ne?
Was mich auch persönlich sehr erschreckt, ist eben diese inszenierte Spaltung in der Gesellschaft, die wir ja auch hier in Deutschland ganz extrem spüren. Immer noch, das fing mit Corona an. Vorher kannte ich das gar nicht so, dieses Gefühl, ja, dass wenn ich eine andere Meinung habe, dass ich da so diffamiert werde. Und das ist eben das, was immer noch weiter vorangetrieben wird, wie quasi die bekannte Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Und wie wir in der Gesellschaft wieder ja die Möglichkeit haben, zueinander zu finden, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen in uns tragen, trotzdem den Dialog finden und suchen und eben da auch vernünftig drüber sprechen können. Ja, da sind ja auch viele dran zerbrochen jetzt in dieser Corona-Zeit und auch danach. Jetzt in der Politik sehen wir es ja genauso. Ja, der eine hat die Haltung, der andere hat eine andere Haltung und es wird überhaupt nicht akzeptiert, die Haltung des anderen. Ja, da stellt sich jetzt auch für mich die Frage, wer stand denn in dieser Zeit wirklich an Ihrer Seite? Ja, und wer hat Sie besonders enttäuscht? Also wo Sie jetzt sagen, da hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass diese Person, dieser Mensch hinter mir steht.
Also die Leute, die wirklich an meiner Seite standen, das sind in erster Linie natürlich auch ärztliche Kollegen, die ganz ähnlich denken und gehandelt haben, wie ich gehandelt habe. Ne? Es gibt ja dieses tolle Buch auch von der Dr. Gerburg Weiß, einer Kollegin, nach bestem Wissen und Gewissen, ne? Wo unsere Schicksale auch so ein bisschen nochmal aufgedröselt werden. Ja. Und natürlich ihr Buch, das Heldenbuch. Ne? Die standen an unserer Seite, weil ne, wir haben ja relativ schnell Ärzte stehen auf, Ärzte für Aufklärung, MWGFD und auch den Ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid gegründet. Und da stehe ich mit allen Ärzten in Kontakt. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Wir sind wie auch so eine kleine Selbsthilfegruppe, dann jede Woche treffen wir uns auch online und versuchen dann auch ne, unsere Sachen da voranzubringen und das mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir im Prinzip ja wirklich diese Therapiefreiheit auch wieder einklagen für unsere Patienten und für uns. Ne? Das kann uns ja nicht vorgeschrieben werden, wie wir über irgendwelche Patienten zu urteilen haben oder was wir denen irgendwie angedeihen lassen. Das ist der Arztberuf war immer ein freier Beruf und das sollte ja auch wieder werden, ne? Und nicht abhängig von Pharmalobby und so weiter. Ja, wer hat mir noch beigestanden? Sehr gute Freunde aus Duderstadt, wo ich dort in der Nähe von Göttingen gewohnt habe. Sehr viele Teile meiner Familie, auch meine Schwester. Simone Voss, die auch an diesem Buch hier beteiligt war, die RKI-Protokolle von Markus Schlöffel.
Ja.
Markus Schlöffel ist ein gemeinsamer Freund von uns und sie hat auch das Lektorat für dieses Buch damals übernommen und hat da sehr viel beigetragen. Ja, auch von meinen lieben Kollegen natürlich auch der Rolf Kohn, unser Buch damals Kranke, Impf, Betroffene erzählen, wenn er bei Packzettel wahr wird. Auch immer sehr zu empfehlen und natürlich unsere Tatort-Impfen-Sendungen, die wir lange gemeinsam moderiert haben. Jetzt haben wir es erstmal gelassen, weil es schon so viele Moderationen dazu gab oder so viele Sendungen. aber wir können das jederzeit wieder aufnehmen. Ja, Teile meiner Familie waren auch auf meiner Seite, Teile sind immer noch auf der anderen Seite und sagen leider auch zu mir, ja, du hast ohne Not deine berufliche Existenz aufs Spiel gesetzt und aufgegeben. Und das stimmt einfach so nicht. Also meine berufliche Existenz wurde mir ganz gezielt weggenommen, was darin gipfelte, dass man mir die Approbation dann auch stillgelegt hat im Frühjahr 2024 nach meiner Verurteilung. Also ich darf mich nicht mal mehr Ärztin nennen nach 30-jähriger Tätigkeit als Ärztin, wo ich wirklich keinem Patienten geschadet habe und gerade damals Kinder und Jugendliche in erster Linie behütet habe durch meine Atteste, durch Impfunfähigkeitsbescheinigung und durch Maskenbefreiungsatteste und Schulbefreiungsatteste. Und es ist einfach immer noch unfassbar. Ne? Und viele sind nach und nach so auf unsere Seite rübergedriftet, besonders als sie gemerkt haben, es gibt immer mehr Impfschäden. Es gibt wirklich immer mehr Schäden, die durch diese sogenannten Corona-Impfungen entstanden sind. Plötzliche Herzinfarkte, Schlaganfälle, Turbokrebs, Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Gefäßerkrankungen, sonst was. Also die haben dann schon nach und nach gesehen, oh, ihr hattet ja doch recht. Es ist ja doch gefährlich gewesen. Und ja, also auch hier in Mexiko sehe ich das immer wieder. Ich habe ja hier auch immer mal Patienten in Behandlung, die in erster Linie hier auch meine Freunde sind oder Nachbarn sind, die das irgendwie mitbekommen haben, dass ich natürlich auch Ärztin war und die dann auch sagen, oh, ich habe das und das und das, kannst du mal nach meinem Kind gucken und kannst du mal schauen. Und das hilft mir dann auch schon ein bisschen weiter, weil wenn man hier diese Anerkennung dann wieder hat, ne, wenn die Praxis fehlt, ich hatte eine wunderschöne Praxis, 100 Quadratmeter Südlage, Ruderstadt, unverbaubarer Blick ins Grüne, alles mit ökologischen Materialien, schönen Holzständerbauweise, das Haus gebaut und es war wunderschön und ich habe mich in meiner Praxis wohlgefühlt und das war mein Leben. Und ja, wenn das weg ist, dann freut man sich über jeden, der hier kommt. Ne? Also auch, dass dann meine Familie kam, da sollte ich das Kind behandeln und was dann noch nicht geboren war. Und auf einmal wurde es aber geboren, Sturzgeburt. Die kam es gar nicht mehr ins Krankenhaus geschafft. Keine Hebamme da, kein Arzt da. Und ich habe gesagt, Carola, du musst jetzt kommen, du bist die Einzige, die hier Ahnung hat. Ja, jetzt komm und bring das Kind auf die Welt hier, Sturzgeburt auf dem Sofa und nach 5 Minuten war das Kind dann auch da und das hat mich dann auch gefreut, ne, weil das ist dann irgendwie auch so eine surreale Situation, ne, belgischer Vater, chinesische Mutter, 5. Kind, kriminelle deutsche Ärztin entbindet das Kind und das Kind hat die mexikanische Staatsbürgerschaft dann, also das, ja, und man kriegt hinterher irgendwie so einen Korb mit Obst haben sie mir gegeben als Dankeschön hinterher und das ist sowas Berührendes, wo man sieht, okay, das medizinische Wissen, das medizinische Können ist noch gefragt, auch die Empathie ist noch gefragt und das ist ja nicht weg, ne? Bloß ich kann es im Moment nicht mehr offen ausleben. Ne?
Na klar. Ja, und wenn Sie jetzt eben auch dort in der Ferne in Mexiko ein Stück weit, sage ich mal, die Bestätigung zumindest bekommen, dass Sie auch da gebraucht werden, ja, an der einen oder anderen Stelle, das tut ja auch gut. Für sich selber jetzt, ja, auch wenn natürlich Ihnen die Praxis fehlt, wie Sie es gerade geschildert haben und die langjährigen Patienten, die Sie da begleiten durften und denen Sie eben auch geholfen haben, ja, mit Ihren Therapieansätzen, das ist natürlich ein Verlust, der ist durch nichts zu ersetzen. Warum fiel denn eigentlich Ihre Wahl damals ausgerechnet auf Mexiko? Sie haben sich ja sicherlich auch verschiedene andere Regionen eventuell angeschaut oder in Erwägung gezogen. Wieso Mexiko?
Ja, Mexiko hatte damals so gut wie keine Maßnahmen mehr. Die waren dann schon ziemlich aufgehoben, bis auch eine kleine Maskenpflicht noch in Geschäften oder so. Aber wenn man da einfach die Maske nicht aufgesetzt hat und gesagt hat, nur entiendo, ich verstehe nicht oder so, dann ist man auch so reingekommen. Also kommt auch so da einkaufen. Aber ansonsten gab es nichts mehr. Keine Lockdowns, keine Abstandsregeln, Impfpflicht oder sowas auch nicht. Die Leute haben sich hier aber auch trotzdem reihenweise durchspritzen lassen und haben auch Impfschäden davongetragen. Ich habe auch einige Leute schon behandelt mit Impfschäden, auch einige Nachbarn und so, mit denen man da ins Gespräch kommt, ne, und wo man dann einfach helfen möchte. Ne. Aber das war so der Grund, ne, dass im Prinzip es gab keine Testpflicht bei der Einreise und dass schon Patienten, nicht Patienten von mir waren noch nicht hier, aber Freunde von mir waren schon hier aus dem Widerstand und die haben dann gesagt, dann komm doch erstmal hierher, mach hier erstmal ein bisschen Urlaub und erhol dich erstmal und ja, das war, deshalb ist der Grund, ist die Wahl auf Mexiko geflogen und ich habe als Kind mich schon interessiert für die Kultur der Mayas und Azteken und Inkas und habe das immer gelesen früher und habe immer gedacht, oh, da muss ich mal hin und ich muss das mal kennenlernen und war ja jetzt auch viel hier unterwegs, auch in mit Maya-Schamanen oder Priestern und Heilern, die sich allerdings auch zum Teil haben durchspritzen lassen. Einer ist jetzt auch gestorben vor kurzem mit etwa 50 Jahren. Aber das ist schon sehr, sehr interessant. Das war einfach auch eine ganz neue und interessante Welt für mich. Und deshalb habe ich gesagt, okay, warum nicht Mexiko?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen Mexiko und Deutschland, wenn Sie das jetzt so mit einem Satz betiteln könnten? Geht das überhaupt? Kann man das mit einem Satz betiteln?
Ja, mit einem Satz geht das nicht. In Mexiko ist alles natürlich viel, viel chaotischer. Es ist ein Schwellenland, ein Entwicklungsland, was aber zum Teil schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Wenn man irgendwelche Hotelkomplexe oder Einkaufskomplexe oder so sieht, ist das genau auf europäischem Niveau auch oder auf amerikanischem Niveau. Aber andere Sachen sind eben wirklich, wenn man hier in der Pampa ist oder so, das ist bitterste Armut und die Leute hausen in Hütten, haben dann aber immer irgendwo noch so einen kleinen Oxolan oder irgendwas, wo sie sich Cola und Chips holen können. Es ist das Land der Gegensätze. Mhm. Es gibt hier sehr viele positive Bestrebungen, also auch in Richtung Gesundheit und also dieser Esoterikmarkt, der boomt hier total. Es gibt hier sehr viel Yoga-Angebote, sehr viele Ayahuasca-Zeremonien, alles was auch zum Teil natürlich mit Drogen zusammenhängt, wo ich absolut Abstand nehme, weil ich noch nie irgendeine Droge konsumiert habe, nicht mal einen Joint geraucht. Ja, es gibt sehr viele positive Bestrebungen und es gibt aber auch sehr viel Chaos und sehr viel Ignoranz und es ist ja sehr amerikanisiert, gerade die Riviera Maya. Das ist ja quasi so wie Mallorca für die Deutschen, ist das hier quasi das, wo die Amerikaner oder Kanadier auch überwintern an der Riviera Maya und wo sie sich ausruhen und erholen und sie schmeißen mit Geld um sich und es ist alles sehr amerikanisiert hier. Das ist auch zum Teil negativ und das macht auch zum Teil die Natur sehr kaputt. Es ist sehr viel Müll, sehr viel Dreck da. Jetzt haben wir gerade eine große Sargasso-Plage auch, ne, die über Monate andauert. Das sind diese braunen Algen, die übers Meer kommen und die Strände verschmutzen, sodass die jetzt gerade oft gar nicht benutzbar sind. Ne. Das ist, also man sieht hier alle Gegensätze. Ne, und ja, wie gesagt, auch immer mehr Geoengineering leider. Es sind positive Sachen, die hier ablaufen und negative. Aber der größte Unterschied ist vielleicht auch wirklich, dass die Mexikaner, es ist nicht so ein Volk von Anschweißern. Es ist nicht so wie in der DDR oder wie es auch dann in der Corona-Zeit war, dieses Denunziantentum oder so. Das ist hier nicht verbreitet. Das heißt, man kann sich hier eigentlich mit Geld irgendwie alles kaufen. Ja. Ich kenne einen Haufen Leute, die gesagt haben, ja, ich wollte mir das auch nicht spritzen, das Zeug. Ich habe einen falschen Impfpass. Ne? Ja. War ganz einfach. Ne? Und der Arzt ist auch nicht zur Verantwortung gerufen worden, weil den hat auch keiner angezeigt. Mhm. Also leben und leben lassen, das ist ein riesengroßer Unterschied. Dass die Leute hier nicht vor Gericht stehen, weil sie irgendwie, ich will das nicht gutheißen, dass man falsche Impfpässe ausgestellt hat, ne? Aber wie gesagt, dass in Deutschland ist man dafür eingesperrt worden, ne? Für lange Zeit.
Weil einen möglicherweise eben andere auch angeschwärzt haben, wie sie es gerade sagen. Und es gibt ja nicht umsonst den altklassischen Satz, der größte Lump im ganzen Land ist der Denunziant. Ne? Und da ist leider tatsächlich doch was dran, ja, wenn man das so vergleicht mit anderen Ländern. Der Deutsche neigt schon teilweise ein bisschen dazu, ne, wenn er irgendeinen Vorteil sich daraus ziehen kann, jemanden anzuschwärzen. Ja, ich erinnere mich da auch an eine Situation damals zur Corona-Zeit, wo eben die Lockdowns waren und wir uns da mit eben zwei Pärchen in einem anderen Garten getroffen haben. Und da standen draußen auch sogar mit Abstand und das ganze Programm. Ja, wir standen an der frischen Luft, haben uns einfach nur unterhalten, wie man das eben so gesellschaftlich tut. Und damals waren aber nur, glaube ich, eine weitere Familie aus dem anderen Haushalt erlaubt. Die Bedingungen waren ja auch immer, wurden ja ständig geändert. Und da war einer am Nachbarzaun, ja, also der Nachbar am Gartenzaun, der gesagt hat, das geht aber so nicht. Ja, also Sie können, dürfen hier gar nicht stehen zusammen und bitte lösen Sie das sofort auf. Ja, sonst muss ich das melden oder wie auch immer der sich ausgedrückt hat. Da fasst man sich an den Kopf bei sowas. Ja, also da fasst man sich.
Viele haben es auch gemeldet. Ja, viele haben es auch gemeldet. Ich hatte auch Patienten in meiner Praxis, da waren auch im kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen, Duderstadt. Und die haben gesagt, ja, da haben Kinder nur draußen zusammen in dem eigenen Garten, 4, 5 Kinder zusammen im Schnee gespielt und getollt. Und dann wurde das vom Nachbarn als illegale Kindergeburtstagsfeier gemeldet. Mhm. Und dann stand auch die Polizei vorm Haus. Also irre einfach nur.
Ja.
Ja, oder die Leute bei uns im Harz, ich habe ja 20 Minuten oder 30 Minuten vom Harz entfernt gewohnt, wo die Polizisten die Berge hochgekraxelt sind und die Leute von den Schlitten geholt haben, weil sie keine Maske auf hatten auf dem Schlitten oder gar nicht Schlitten fahren durften. Also das war einfach nur noch krank.
Kurios, ja. Bußgelder wurden unzählig verhängt und werden bis heute geahndet vor Gericht. Ja, die Leute haben Prozesse laufen, weil sie eben diese Bußgelder vielleicht nicht bezahlt haben oder was auch immer. Ja, Frau.
Die wirklichen Verbrecher stehen nicht vor Gericht, das muss man ja immer noch mal wieder dazu sagen. Die wirklichen Verbrecher, wie ein von der Leyen oder Spahn oder Lauterbach oder Angela Merkel oder so, stehen nicht vor Gericht.
Ja, oder
für diese eben massen Fehlentscheidungen, die sie getroffen haben und wo sie ganz genau wussten, das sind Fehlentscheidungen, die unsere Menschenrechte uns nehmen und einschränken und auch Menschenleben kosten. Also man hat jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass sehr viele Kinder, die ja auch immer wieder so reingeschoben wurden in die Schiene, ja, ihr müsst eure Eltern und eure Großeltern schützen und ihr müsst die Regeln einhalten und müsst die Maske tragen und die Abstände und so, dass jetzt sehr viele Kinder wirklich psychiatrische Diagnosen inzwischen haben und Psychopharmaka jetzt noch gesetzt werden und so, weil die wirklich massiv gelitten haben in der Corona-Zeit, weil das alles menschenverachtend und inhuman war, was man denen gemacht wurde.
Ja, ganz genau.
Keiner vor Gericht. Nur in Spanien ist ja immerhin dieser Verkehrsminister, glaube ich, für 24 Jahre jetzt verurteilt worden, auch wegen der Maskenaffäre. Aber in Deutschland, werden immer noch die Verbrecher von den Verbrechern geschützt.
Ja, das ist leider so. Ja, und es bleibt auch fraglich, ob sich das jemals irgendwann ändern wird und dass eben genau diese Menschen, die das damals zu verantworten hatten, auf politischer Seite auch eben zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, und sich verantworten müssen, wie Sie es vorhin auch gerade angesprochen haben, ein Jens Spahn nachweislich hat sich frisch gemacht an den Maskengeschäften und Das finde ich eben, das muss dringend weiterhin aufgeklärt werden und diese Menschen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, ja, und eben nicht sie, die andere Patienten geschützt haben, ja, vor Schlimmeren. Und das ist das Erschreckende. Blicken wir doch an dieser Stelle mal auf das Gesundheitssystem, Frau Dr. Javed-Kistel. Wenn Sie heute auf Ihre Zeit als Ärztin zurückblicken, wir haben es ja vorhin schon etwas gehört und Sie haben sich erinnert an eben Ihre Praxis in Duderstadt in der Nähe vom Harz. Was müsste sich aus Ihrer Sicht grundsätzlich ändern, damit Patienten wieder mehr Vertrauen auch gewinnen? Ja, also das Vertrauen ist natürlich auch bei vielen jetzt schon auf der Strecke geblieben. Es gibt natürlich immer noch viele, die sagen, ja, das hat alles seine Richtigkeit, was mir mein schulmedizinischer Arzt da verordnet. Aber es gibt auch natürlich Menschen, die sich dagegen stellen und kritischer geworden sind, ja, nach dieser Corona-Zeit. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, ich kenne Leute, die gehen gar nicht mehr zum Arzt mittlerweile, weil sie den Ärzten gar nicht mehr vertrauen. Ne? Weil sie gesagt haben, die haben sich alle schuldig gemacht, stecken alle mit der Politik und mit der Pharmalobby unter einer Decke. Das sind nur noch Pillenverschreiber, die hören uns gar nicht mehr richtig zu, die haben keine Zeit für uns. Man hat das ja auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg vorangetrieben, indem man das ganze Gesundheitswesen eigentlich privatisiert hat. Ne? Mhm. Diese Helios-Kliniken, Asklepios-Klinik und so. Es wurde alles privatisiert, es ging nur noch um Effizienz, es ging nur noch darum, die Leute möglichst teuer zu behandeln. Das sieht man an diesen ganzen Chemotherapien und so, was da verschrieben wird und was ja wenig Nutzen hat und sehr viel Schaden bringt. Homöopathie, Naturheilverfahren hatten mal einen ganz schönen Aufstieg, so in den 80er, 90er Jahren und so, ne, als ich dann auch angefangen habe. Mhm. Damit, da ging das ganz gut vorwärts, auch noch bis 2010, 2015, glaube ich. Und dann gab es einen Einbruch, dass man nach und nach dann gesagt hat, nur noch evidenzbasierte Medizin, nur noch das, was man beweisen kann. Und hat dann auch gesagt, ach naja, ihr habt da zwar Studien in der Homöopathie, aber das ist alles nur Placebo und alles Blödsinn. Und man versucht ja jetzt gerade, die Homöopathie auch aus dem gesetzlichen Katalog quasi verschwinden zu lassen. Ja. Und das müsste alles wieder umgedreht werden. Also wir müssten wieder wirklich zu einer wirklichen Therapiefreiheit kommen und dass der Mensch im Mittelpunkt steht, der Mensch mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten, dass wirkliche Prävention und Prophylaxe im Mittelpunkt stehen. Denn ich habe das immer gesehen an den Kindern, die ich in der Praxis behandelt habe. Die brauchen eigentlich, das habe ich an meinen eigenen Kindern und Enkelkindern ja auch gesehen, außer so ein bisschen Homöopathie und Schüsslersalzen und vielleicht ein paar Nahrungsergänzungsmittel, brauchen die nichts, um gesund zu sein. Man hat die Studien ja jetzt auch gesehen, dass wirklich die Amish People, ne, wo die ganz natürlich leben oder so, die Mennoniten auch, dass die Kinder die gesündesten sind, dass sie nicht unter chronischen Atemwegserkrankungen, unter Asthma, Neurodermitis, Allergien, ADHS, Autismus und so leiden, dass das viel weniger weniger da verbreitet ist. Also da müssen wir wieder hinkommen. Echte Prävention, echte Prophylaxe und nebenwirkungsfreie Therapie, so wie ich das auch in meiner Praxis ganz eindeutig praktiziert habe. Ich habe ganz, ganz selten, wenn überhaupt, vielleicht einmal im Jahr oder so, wenn es gar nicht anders ging und ich kam nicht vorwärts oder so, habe ich dann mein Antibiotikum verschrieben oder mein Schmerzmittel oder so. Aber ansonsten habe ich das alles mit den natürlichen Sachen so hingekriegt. Und ja, ich habe immer gesagt, wenn ich das so hinkriege, dann können das andere auch hinkriegen. Ja. Und das Ziel muss ja sein, eigentlich für Menschen chronisch gesund zu sein, nicht chronisch krank. Mhm. An den chronisch Kranken wird verdient. Und deshalb ist das auch letztendlich, werden die Leute auch so hingetrieben. Es gab, glaube ich, sogar 2012 mal einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt, wo man geschrieben hat, wie man die Menschen quasi zu chronisch kranken Menschen macht, damit man dann sie immer wieder behandeln und behandeln kann und sich immer seine Patienten wieder heranzüchtet. Aber das ist nie mein Ziel gewesen. Mhm. Ich habe mich immer gefreut über die Kinder oder mit den Eltern, die kamen und nur einmal im Jahr zur Vorsorge oder so. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, ist ja schon wieder ein Jahr um. Ja, das Kind ist einmal gefallen, zwischendurch hat es ein bisschen Arnie gekriegt und einmal hat es Fieber gehabt, hat es Ballard Honor gekriegt. Wir wissen ja durch ihre gute Aufklärung und ihren guten Unterricht, was wir machen mussten, und dann brauchten wir sie gar nicht mehr. Und das muss das Ziel sein.
Absolut. Ja, damit haben,
freue ich mich.
Damit haben Sie.
Ich mache auch viel Impfaufklärung direkt bei mir in der Nachbarschaft und einfach, wenn man so ins Gespräch kommt mit allen möglichen Leuten und die hören aufmerksam zu. Manche sind auch schon auf derselben Linie. Und manche brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Aber das ist für mich das Ziel, dass man Menschen in die Eigenverantwortung, Selbstbestimmung reinbekommt, dass sie wissen, wie sieht eigentlich gesunde Ernährung aus, wie sieht gesunde Bewegung aus, Work-Life-Balance, was kann man machen mit Schüsselersalzen, mit Homöopathie, mit Bachblüten, mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann ist man einfach gesund auch, ne? Ja.
Da bin ich persönlich auch ein großer Fan, ja, von sowas.
Ja. Ich bin froh, dass meine Tochter, die ja auch Ärztin ist, das heißt, ich darf mich ja nicht als Ärztin bezeichnen, aber meine Tochter ist ja in meine Fußstapfen getreten, ist zwar keine homöopathische Ärztin geworden, hat in der Corona-Zeit auch noch in der Psychiatrie gearbeitet, wurde da auch nochmal gedrängt oder sollte diese Spritzen natürlich auch nehmen, was sie nicht gemacht hat. Mhm. Und sie ist dann auch aus Deutschland raus mit den mittlerweile 4 Enkelkindern und setzt sich sehr dafür ein, dass Menschen natürlich behandelt werden. Es macht sehr viel mit ätherischen Ölen und ist da sehr erfolgreich mittlerweile und unterrichtet noch Migrantenärzte, die Mediziner Deutsch lernen müssen in Deutschland, damit sie dann auf die deutschen Patienten losgelassen werden können. Also das macht sie jetzt noch. Ne? Aber sie konnte auch nicht mehr in Deutschland arbeiten, weil sie ja nicht mal die Masernimpfung hatte.
Ja. Erschreckend, wenn ich sowas höre, ja, dass wegen sowas eben dann Approbation entzogen wird und nur weil man zum Wohle des Patienten agiert. Und damit haben Sie auch meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, was Sie jungen Ärztinnen und Ärzten persönlich mit auf den Weg geben würden, die jetzt gerade sich vielleicht für das Medizinstudium entschlossen haben und da ihren Weg finden wollen. Vielleicht gibt's ja noch was on top, wo Sie sagen, ja, darauf würde ich einen großen Wert legen, auch, ich sag mal, in der Ausbildung an den Universitäten in Deutschland.
Ja, gut, die Universitätsausbildung ist ja quasi auch gekapert, ne, von der normalen Schulmedizin. Ich musste das auch sehr bitter erfahren, weil ich war ja früher sehr, sehr viel krank. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend halt mit Asthma und Heuschnupfen und chronisch obstruktiver Bronchitis und Sinusitiden und zigmal Antibiotika und Cortison und Antiallergika und so verbracht. Bin dadurch erst eigentlich zur Homöopathie und zu Naturheilverfahren gekommen. Aber es gibt natürlich auch den Weg, so wie meine Tochter, ne, die es gar nicht so schlimm mehr mitmachen musste, Gott sei Dank alles, dass man sich einfach sein kritisches Denken bewahrt und sich immer wieder fragt, gibt es nicht auch eine natürliche Alternative oder eine natürliche Möglichkeit, Menschen gesund zu erhalten. Warum muss es immer irgendetwas Chemisches sein? Und warum muss immer nur an den Symptomen herumgedoktert werden? Es ist doch viel besser, die Ursachen gleich sozusagen zu behandeln und am Haken zu packen. Man sollte sich sein kritisches Denken bewahren. Man sollte aufmerksam sein, empathisch sein, zuhören, was die Patienten sagen. Die Patienten immer für voll nehmen. Ich habe nie im weißen Kittel irgendwie behandelt in meiner eigenen Praxis. Ich habe immer mich auf Augenhöhe mit den Patienten hingesetzt, dass sie auch wirklich das Gefühl hatten, sie sind meine Partner in diesem Therapiegeschehen. Denn der Arzt ist ja nicht der Heiler. Er stößt ja nur die Heilung an oder sorgt dafür, dass der Mensch in einen Zustand versetzt wird, wo er sich durch Selbstheilung wieder auch heilen kann. Und er muss die Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist das Wichtige. Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Menschen gesund und glücklich aufwachsen, leben, arbeiten, genießen können. Das ist unsere Aufgabe als Ärzte und nichts anderes.
Ja, das finde ich auch persönlich sehr wichtig und bin da völlig bei Ihnen. Und wenn jeder so denken würde, das wäre natürlich fantastisch. Allerdings ja, gibt es dann doch immer noch zu viele, die an der Pharmaindustrie sehr viel Geld verdienen. Und das ist ja die Intention dahinter. Ja. Glauben Sie denn, dass es irgendwann eine gesellschaftliche Aufarbeitung der Corona-Zeit geben wird? Was wünschen Sie sich persönlich für die kommenden Jahre?
Ja, ich wünsche mir, dass es wirklich diese Aufarbeitung gibt, weil nur dadurch auch natürlich die Möglichkeit geschaffen wird, in neuen Gesundheitskrisen, die ja schon heraufbeschworen werden können, ganz einfach. Ich meine, man guckt sich nur die Bücher an von Heiko Schöning, die ich auch alle da habe, mit dem bin ich auch gut befreundet, Angriff aufs Mikrobiom, alles, was sie noch so vorhaben könnten. Es gibt einiges, was noch auf dem Plan ist, sozusagen für die nächste Zeit, ne, in Richtung neue Pandemie, Fake-Pandemie, in Richtung Weiterentwicklung dieser mRNA-Impfungen, die ja keine Impfungen sind, sondern genetische Manipulationen. SA-mRNA-Fabriken entstehen überall auf der Welt. Es gibt Mikronadelpflaster mittlerweile. Es gibt Nasensprays, die man verabreichen kann als Impfung. Es gibt Impfstoffe, die man in Nahrungsmittel verpacken kann und lauter solche Sachen. Also da steht uns einiges bevor und die Menschen sollten einfach kritisch bleiben und aufmerksam bleiben und das mitverfolgen und wirklich gnadenlos Nein sagen zu irgendwelchen Sachen, die für sie und für ihre Kinder definitiv nicht gut sind. Ne? Dass man also wirklich auch mutig bleibt und aufrichtig bleibt und einfach Nein sagt. Und dass man sich untereinander gut vernetzt, dass man notfalls auch durch Krisensituationen selbst gut durchkommt. Ne? Ja. Siehe ja, Gemeinschaften, die selbst irgendwas anbauen oder ja für Krisenzeiten vorsorgen, Permakultur. Es gibt hier auch Leute im Dschungel, die Dschungelprojekte haben, die ich auch kenne, wo man notfalls auch nochmal entschwinden könnte in den Dschungel, wenn man sagt, okay, hier gibt es gerade wieder irgendwie Energie oder ein Klimalockdown oder sonst was. Ne?
Oder, ja. Das ist so spannend, wie Sie das uns erzählen, Frau Dr. Javed-Kistel. Also ich bin sehr fasziniert, ja, welche Haltung Sie da auch haben. Und ich denke, es würde uns allen helfen, wenn viele so denken würden, ja, oder ich sag mal, vielleicht auch ein Stück weit bereit sind, umzudenken. Ja. Abschließend würde ich gerne von Ihnen nochmal wissen, was müsste denn eigentlich passieren, dass Sie den Schritt zurück nach Deutschland in Erwägung ziehen? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie eben fürchten, hier noch sanktioniert zu werden, möglicherweise auch nochmal eine Haftstrafe in Erwägung gezogen werden könnte. Ja. Wo sagen Sie, ja, das wäre ein Punkt, dann kann ich getrost und ohne Angst zurück nach Deutschland kommen.
Ja, also ich habe schon vor, ich habe mir ja nicht zu Schulden kommen lassen und auch jetzt überhaupt nicht danach irgendwie zu Schulden kommen lassen, dass ich denke, wenn diese Bewährungsstrafe vorbei ist, werde ich auf alle Fälle gern wieder, würde ich Deutschland besuchen und werde auch meine Familie besuchen, meine Freunde, meine Kollegen, werde auch an Veranstaltungen dort teilnehmen, an Symposium oder diesem alternativen World Economic Forum, was da letztes Jahr in Prag stattgefunden hat. Das wären auch so Geschichten, wo ich gern mal dran teilnehmen würde, weil das da um unsere Zukunft geht, weil man da auch Visionen teilen kann und einfach einen Gegenentwurf natürlich bieten kann zu dem, was da von der anderen Seite geboten wird. Ich hoffe, dass ich rehabilitiert und entschädigt werde, wie auch meine anderen Kollegen. Also das müsste auf alle Fälle der Fall sein. Ich müsste meine Approbation zurückbekommen. Ich werde sicherlich dann mit 60 plus, wenn ich ja dann schon, nicht nochmal eine neue Praxis in Deutschland aufmachen. Ich würde gern hier ein Heilkundezentrum in der Sonne am Meer irgendwo aufmachen, weil ich sage, Sonne und Meer, gute Luft und so sind auch heilsam. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn sich da Leute bereit erklären, das mit zu sponsern irgendwie oder damit zu helfen und würde gern Kinder hier behandeln. Vorzugsweise impfgeschädigte Kinder.
Das sind ganz, ganz tolle Ziele, die Sie da noch haben. Und also auf uns können Sie definitiv setzen. Liebe Frau Dr. Javed-Kistel, wir von Auf 1 sind immer für Sie da und für die vielen anderen Mutärzte, die sich hier eingesetzt haben. Und wenn wir da unterstützen können, stehen wir gerne zur Seite. Und ja, Sie haben in den vergangenen Jahren sehr viel erlebt und unsere Zuschauer haben jetzt nochmal einen Einblick bekommen können, wie es Ihnen aktuell geht im Exil in Mexiko. Also ich kann nur sagen, ich habe Gänsehaut nach diesem Gespräch und finde, Sie sind eine sehr beeindruckende Frau und ich finde das ganz toll, dass Sie diese Kraft haben, das eben durchzustehen und wünsche Ihnen auch für die Zukunft von ganzem Herzen, dass Sie da einen Weg finden, auch mit der Unterstützung Ihrer tollen Familie, da wieder eben, ja, vielleicht dann zurückzukommen nach Deutschland oder wo auch immer dieser Weg sein wird. Ja. Wenn Sie jetzt heute eine Botschaft an die Menschen hier in Deutschland richten dürften, ja, welche wäre das? Was möchten Sie da abschließend sagen?
Ja, man sollte sich nicht mehr klein machen lassen. Man sollte sich nicht unterdrücken lassen, nicht entrechten lassen. Man sollte aufrichtig sein, aufmerksam sein und wirklich immer, also ich habe immer nach Albert Schweitzer versucht zu handeln. Das ist diese Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, ne? Dass man im Prinzip alles Leben schützt, was also menschliches Leben, tierisches Leben, Pflanzen und so weiter, dass man das genauso schützt wie sein eigenes Leben und dass man das auf einen hohen Wert hebt dann auch, ne? Und dafür sorgt, dass wirklich entwickelbares Leben auf einem hohen Wert ist oder auf einem hohen Niveau ist, dass man nicht versucht, das irgendwie zu unterdrücken oder zu vergiften. Ja, das ist ja so viel Vergiftung auf allen Ebenen in der Gesellschaft, in Wasser, Erde, Luft, Nahrungsmittel, überall, alles wird vergiftet, Medikamente werden vergiftet. Also man muss zurück zur Natur finden. Wenn wir wieder im Einklang mit Gott und der Erde und der Natur leben, dann sind wir automatisch gesund. Und das wünsche ich meinen Patienten und das wünsche ich allen Menschen. Und das ist so wichtig und unterstützt die Mutärzte weiterhin. Ne, der Weiße Kranich ist weiterhin für diese Mutärzte da, die genau diese Vision haben, auch die ich habe, und die wirklich viel aushalten mussten. Aber ja, wir sind ungebrochen. Wir machen weiter. Es gibt keine Option. Es gibt keine andere Option, als weiterzumachen. Und das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig.
Liebe Frau Dr. Javed Kistel, ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese offenen Worte und ja, dass Sie auch sich unseren Zuschauern jetzt so geöffnet haben und da die Einblicke in Ihr aktuelles Leben geben konnten, was wirklich viele Herausforderungen auch in sich trägt, und wünsche Ihnen weiterhin von ganzem Herzen ganz viel Kraft und hoffe, dass das nicht das letzte Gespräch gewesen ist, ja, dass wir weiter Sie begleiten dürfen und auf Ihrem Weg und eben auch die ganzen anderen Kollegen. Wir sind gerne da, hier bei Auf 1, Ihnen eben ja, die Fläche zu bieten, ja, die Sie verdient haben. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank und alles, alles Gute. Und ja, wir schaffen das auf alle Fälle, in die richtige Richtung, das zu bewegen. Auf jeden Fall.